Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Heute ist wirklich der erste Advent und wenn meine Frau nicht das Haus so schön dekorieren würde bei uns zu Hause, an sowas läuft an mir eigentlich vorbei, aber Lichter brennen, Kerzen brennen, ja, erster Advent. Und wir sind mitten im Johannesevangelium und jetzt könnte man ja meinen, wir bräuchten doch für so einen Tag irgendwie einen Text, der passt. Aber es ist verrückt, wir haben heute einen Adventstext. Wirklich. Punktlandung gemacht. Seit 2 Jahren verfolgen wir das Johannesevangelium. Heute am ersten Advent lesen wir Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Und ich möchte sie mit euch zusammen lesen. Wenn ihr die Bibeln dabei habt, schlagt auf. Johannes 12, ab Vers 12. Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosanna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Die Volksmenge, die bei ihm war, bezeugte nun, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon richtig Advent raushört. Warum illustriert diese Geschichte Advent? Und da machen wir kurz unsere Rubrik auf: KFB bildet. Was bedeutet Advent? Die meisten werden es wissen, vielleicht manche noch nicht. Es kommt aus dem Lateinischen Adventus und heißt Ankunft. Ankunft. Und eigentlich müsste man sagen, es heißt Adventus Domini. Das heißt Ankunft des Herrn. Also da wird nicht auf irgendwen gewartet, sondern auf den Herrn, auf Christus selbst, auf den Messias. Und mit Advent beginnt auch katholisch, wie bei den Evangelikalen, auch das Kirchenjahr neu. Also jetzt geht's wieder neu los. Mit Advent wird die Jahreszeit bezeichnet, in der die Christen sich auf das Fest der Geburt von Jesus vorbereiten und sich erinnern. Und für manch andere ist die Zeit, wo man sich es gemütlich macht. Mit Kerzen und Tee und Keksen. Aber Advent bedeutet weitaus mehr. Und das werden wir heute, denke ich, entdecken. Weitaus mehr als nur zurückblicken. Mehr als Gemütlichkeit, mehr als Kekse, mehr als Tee, mehr als Kerzen. Das wollte ich sagen. Ich bin so irritiert hier von dem Flackern da. Heute in Johannes 12, ein Adventstext. Ich war sehr überrascht, dass Gott uns dahin führt. Ich möchte euch das einfach nochmal nahe bringen. Damals in Johannes 12 lebten die Menschen seit Jahrhunderten im Advent. Seit Jahrhunderten, in einer Wartezeit, einer Vorbereitungszeit auf die Ankunft des Messias. Das war sozusagen Dauerthema. Warum? Weil Gott das vorausgesagt hat, dass er eines Tages einen Retter schicken wird. Wo das erste Mal? Erste Mose 3. Gleich als die Menschheit oder Adam und Eva gesagt haben: Gott, wir kriegen unser Leben selbst in den Griff. Da sagt Gott: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, und da redet er zu Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ein Hinweis, dass einer kommen muss, der rettet. 5. Mose 18, Einen Propheten wie dich will ich ihnen, da redet Gott zu Mose, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Hesekiel 34, 23. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Versteht ihr, warum Israel ständig in einer Adventszeit lebte? Weil da war eine Verheißung. Da wurde etwas gesagt, da kommt jemand. Und was lesen wir heute am ersten Advent 2020 in unserem Text? Der Messias kommt tatsächlich. Das war der Tag. Öffentlich erkennbar kommt er in die Stadt Jerusalem. Das war der Tag. Wir hätten keinen besseren Adventstext finden können als den. Das Thema habe ich deswegen so überschrieben, Sven hat es ja angekündigt, es hätte der schönste Tag werden können. Oh, diese Konjunktive. Es hätte der schönste Tag werden können für Israel. Und wenn ein Satz so im Konjunktiv anfängt, dann erwartet man was? Aber. Jesus sieht auf dem Weg in die Stadt, als er also nach Jerusalem eingeht, das Gewedel von Palmenzweigen und Hosanna rufen, aber er sieht weitaus mehr. Ich nehme euch da mal kurz mit, was Lukas uns berichtet. Und als er sich näherte und die Stadt sah, die jubelnde Menge, die euphorische Menge, was tat Jesus? Weinte er über sie und sprach: Wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und wenige Zeit nach diesem öffentlichen Ankommen, als er dann mit seinen Jüngern zusammen war, hat er ihnen diesen entscheidenden Tag nochmal erklärt. Und dann sagt er Folgendes, er weint über diese Stadt und sagt: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Das haben wir im Johannesevangelium noch gesehen, die letzten 2 Jahre, oder? Wie oft? Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihr Flügel und ihr habt nicht gewollt. Können wir uns diesen Tag mal gemeinsam anschauen? Der ist so interessant. Also zunächst mal, das müssen wir mal festhalten, es sieht nach einem herrlichen Tag aus. Da ist Euphorie. Verse 12 bis 14 nochmal. Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wonach klingt die Stadt? Nach Party, nach Freude, nach Jubel. Ist ganz interessant, alle 4 Evangelisten, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, berichten über diesen besonderen Tag. Alle berichten davon. Der Einzug nach Jerusalem, der Messias kommt. Einen Tag nach dem Essen im Hause vom Simon, das haben wir ja betrachtet, gab es diesen großen Einzug in Jerusalem. Und diese Nachricht, dass Jesus von Bethanien jetzt nach Jerusalem unterwegs war, lief vor ihm her wie ein Lauffeuer. Man hat gehört, er kommt. Tausende von Juden kamen zu diesem Fest. War ja kurz vorm Passa. Und viele, die dort waren, haben von Jesus gehört. Viele hatten seine Wunder gesehen. Und diese Nachricht von Lazarus, auf die wird immer wieder Bezug genommen, dass Jesus einen 4 Tage Toten, einen stinkenden Toten zum Leben erweckt, das hat sich rumgesprochen. Und die Menschen nehmen Palmzweige, das waren Symbole des Sieges, und schrien: Hosanna, heißt so viel wie: Herr rette jetzt, Herr hilf doch. Was bedeutet der Name Jerusalem? Stadt des Friedens. Und das Volk hoffte, dass Jesus jetzt kommen würde und Frieden bringen würde. Was für ein hoffnungsvoller Tag. Was für Erwartungen in dieser Stadt. Also halten wir fest, dieser Tag beginnt begeisternd. Er beginnt emotional, euphorisch. Endlich haben doch alle begriffen, wer hier ankommt. Denn das Volk zitiert hier tatsächlich den Psalm 118. Vers 24 heißt es dort: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Und dann in Vers 26 im Psalm 118, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ein besonderer Tag, Sie haben es verstanden. Endlich. Und sie sprechen Jesus auch mit messianischen Titeln an. In Matthäus wird das berichtet. Als Sohn Davids, und das war ein messianischer Titel, da hat was Klick gemacht scheinbar bei den Leuten. Es scheint einen Durchbruch gegeben zu haben. Endlich, nach 11 Kapiteln im Johannesevangelium, könnte man meinen. Der Tag fängt gut an. Die Teilnehmer an diesem Fest waren Besucher und Bewohner Jerusalems. Sie bekommen einen Einblick in den Triumph des Messias, wenn er als Messias vom Ölberg kommend in die Stadt reinkommt und jetzt sein Reich aufbaut, auf dieser Erde, sichtbar. Das ist die Verheißung. Was haben sie gedacht? Heute ist der Tag. Heute. Jetzt wird alles anders. Der Ruf der Volksmenge war zwar auch Tradition, aber er drückt auch ihre Sehnsucht aus. Nach diesem König, jahrhundertelang vorausgesagt, jetzt, was für ein Tag. Das Volk hat das aber mehr im politischen Sinne verstanden. Jetzt Frieden, hier und jetzt. Jetzt wird alles anders. Niemand mochte diese römische Besatzungsmacht und seit langem hatten sie nach diesem Befreier ja Ausschau gehalten. Ihr wisst, wie die Situation damals war. Sie dachten an diesem Tag offenkundig, dass dieser Zug, der sich jetzt vom Ölberg in Richtung Jerusalem bewegt, zeigt, dass Jesus auch den Königstitel jetzt annehmen wird. Heute. Heute wird er König. Er wird die Macht übernehmen. Er wird die Römer rausschmeißen. Er wird selbst als König regieren. Und was sie natürlich auch dachten, schätze ich mal, uns wird es jetzt besser gehen. Habt ihr gesehen, wie der Brot vermehrt hat? Könnt ihr euch erinnern, Johannes 6? Gesundheitlich wird es uns besser gehen. Habt ihr gesehen, wie der Kranke heilt? Und Tote können sogar auferstehen. Ja, was will man denn mehr? Klar sind die euphorisch. Die Begeisterung war einheitlich, aber die Begründung und die Erwartung, die waren total unterschiedlich in dem Volk. Darf ich mal so sagen, Euphorie sagt erstmal überhaupt nichts aus. Euphorie, der eine aus dem Grund, der andere aus dem Grund, der andere aus dem Grund. Denn was sie sich nicht vorstellen konnten, war, dass Jesus jetzt nicht zuerst den königlichen Thron besteigen wird, sondern was? Das Kreuz. Das Kreuz konnten sie sich nicht vorstellen. Und danach sind auch die meisten nicht mehr mitgegangen. Wir werden ja noch die Geschichte lesen. Aber wir haben das vorhin schon gelesen. Als er vom Abhang des Ölbergs über das Kidrontal Jerusalem unter sich sah, weinte er, während er das Volk jubeln sah. Das Volk euphorisch, der Messias weint. Was für ein Bild. Jesus hat dieser zweiteilige, aus den falschen Motiven gebrochene Jubel nicht beeindruckt. Er sagt, ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nie wirklich zugehört. Ihr habt eure Lage nicht verstanden. Ihr versteht nicht das Problem eurer Schuld. Wohin Johannes uns führen wird, wird uns zeigen, dass Jesus wusste, was jetzt auf ihn wartet. Und er wusste, dass die Besatzungsmacht Rom weit davon entfernt war, besiegt zu werden. Was wird passieren? Die Stadt Jerusalem wird zerstört werden. Das sagt er in dem Zusammenhang. Die Erwartungen des Volkes werden verfliegen. Der Inhalt des Zurufs wird sich ändern. Sie schreien zuerst Hosanna, was schreien sie ein paar Tage später? Kreuzige ihn. Merkt ihr, wie Euphorie und das war doch nicht so das Richtige, so nah nebeneinander liegt. Also an keiner anderen historischen Stelle finden wir die Begeisterung des Volkes Israels über Jesus so stark zum Ausdruck gebracht wie hier an dieser Stelle. Advent, endlich er kommt. Aber ihr müsst auch sehen, zum anderen kamen an diesem Tag so sehr diese unterschiedlichen Vorstellungen von diesem Messias zum Ausbruch wie an keiner anderen Stelle. Das ist eine Diskrepanz, die sich da zeigt. Nein, Jesus war nicht dabei, ihre politischen Ziele zu verwirklichen, sondern wessen Ziele? Was hat er immer gesagt? Die Ziele des Vaters. Ich bin gekommen, seinen Willen zu tun. Und die haben damit zu tun, dass dieser Vater sich ein Volk erkaufen wird, dass er retten wird, weil er für sie und nur für sie die Schuldfrage klären wird. Die Schuldfrage steht vor der Machtfrage. Und das haben sie nicht verstanden. Ich weiß nicht, können wir an dieser Stelle auch mal über unsere Erwartungen so reden, so auch als Christen? Leute, wenn wir Jesus nicht wirklich kennen, wenn wir die Absichten des Vaters nicht wirklich kennen, dann kann es sein, dass wir in unserem Christsein enttäuscht werden. Es kann sein. Kennt ihr Enttäuschung in eurem Leben? Mal genauer hingucken. Einer.
Hey.
Zwei. Drei. Leute, wir erwarten oft von einem Ehepartner Erfüllung unserer Träume. Wir erwarten von Politikern, dass es uns besser geht. Erwartungen an Arbeitgeber, an Pastoren, an Mitarbeiter, an die Kirche. Wir erwarten immer so viel. Und wie oft haben wir auch Situationen erlebt, in denen wir uns wünschen, dass jemand kommen würde, der uns endlich aus dieser Krise raushilft. Jemand, der mit dem großen Problem sofort Schluss macht. Jemand, der dir deine Krankheit sofort wegnimmt. Jemand, der gleich einen Job gibt. Und wenn du als Christ lebst, dann denkst du, Gott kann's doch. Was haben wir uns nicht alle schon von Gott gewünscht? Dass jetzt ein starker Jesus kommt und einfach mal alles klar macht. Hey, ich bin Christ, aber trotzdem arbeitslos. Wie geht das denn? Ich bin Christ und trotzdem krank. Meine Ehe ist trotzdem am Boden. Was ist denn hier los? Ich bin doch Christ. Ihr sitzt in der Schule und erlebt, wie heiß diskutiert wird über Schöpfung, Evolution, bla bla. Und du wünschst manchmal, Jesus, kannst du nicht kommen und die Diskussion zu Ende führen? Wenn Jesus jetzt sichtbar hier wäre, dann wäre doch alles klar. Schaut, dieser Einzug von Jesus in Jerusalem, das war ein wichtiger Tag, ein historisches Ereignis. Da zieht Jesus in diese Stadt ein und die Jünger und Tausende von Menschen stehen begeistert vor Jesus und sie wünschen sich alle dasselbe, wie wir uns oft auch wünschen, einen starken Jesus. Jetzt wird alles anders. Er wird meine politischen Erwartungen erfüllen. Er wird den Römern zeigen, wem das Land hier wirklich gehört. Jetzt wird Geschichte geschrieben. Und zwar politisch. Und für jeden wird es jetzt besser gehen. Endlich haben sie gedacht. Hast du schon mal endlich gedacht? Und alles war anders, als sie sich vorgestellt haben. Jesus geht einen ganz anderen Weg, als das, was in den Köpfen der Menschen war. Der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Wir folgen einen Tag. Auf diese Weise sorgte Gott, der Vater, erstmal dafür, dass sein Sohn vor der Kreuzigung öffentlich gesehen wird und anerkannt wird. Und Lukas schreibt das in seinem Evangelium, dass Jesus den Lobpreis auch annahm. Warum? Weil er Wahrheit war. Er ist der Messias. Aber das Volk hat dabei immer noch über die Machtfrage nachgedacht, nicht über die Schuldfrage. Ich weiß nicht, wir denken heute auch so, was für eine Schuldfrage? Ich habe kleine Fehler, ich treffe schlechte Entscheidungen. Aber ansonsten, hey, no big deal, Schuldfrage. Kleine Macken, alle kleine Sünderlein. Das ist das Problem seit 1. Mose 3. Warum ist denn eine Verheißung gemacht worden in 1. Mose 3? Weil Schuld unser Problem ist. Das ist unser Problem vor Gott. Nicht eine Machtfrage. Tja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und wir sollten nicht alle denken, dass mit einer einmaligen Entscheidung für Jesus einfach alles gelaufen ist. So einmal Hosanna gerufen. Es geht um viel mehr. Advent heißt Wartezeit, aber auch Vorbereitungszeit. Er wird kommen. Und wir werden sehen, das Volk war nicht vorbereitet. Es war nur was? Euphorisch. Es war nicht vorbereitet. Es war nur euphorisch. Jesus wird enttäuschen. Und zwar durch das, was er jetzt zuerst tut und was er dann von denen tut, die ihm nachfolgen werden. Wir werden dann nächste Woche darüber reden. Wisst ihr, wovon er reden wird? Von einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Das wird ein krasses Thema nächste Woche. Also wenn ihr euch das antun wollt, kommt gerne wieder. Das wird er tun. Dazu ist der Messias damals gekommen. Nur auf so einen Messias haben die wenigsten gewartet. Und das wird an diesem Tag deutlich. Dass dieser Tag so bedeutend war, sehen wir in dem, was Johannes uns weiter berichtet. Jesus zieht in Jerusalem ein. Das wird in alttestamentlichen Stellen vorausgesagt. Das heißt, Johannes bezieht sich nochmal auf das Alte Testament. Dieser Tag war so wichtig, dass er vorausgesagt wurde. Johannes 12, Abvers 14 bis 15. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen. Es war Sachaja, der die Prophezeiung gemacht hat. Wisst ihr, wie viele Jahre vorher das passiert ist? Ja, das Doppelte, 600 Jahre vorher. eine Prophezeiung von Sacharja. Das hat er gesagt. Dieser Messias zieht ein in Jerusalem. Ich habe es euch hier mal nebendran an die Wand geschmissen. Sacharja 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Das ist jetzt ganz interessant, jetzt müsst ihr ein bisschen wach bleiben. Johannes erwähnt nur einen jungen Esel, Matthäus 21 lesen wir von zwei Eseln. Also es waren zwei. Jesus sah auf dem Jungtier, das der Mutter hinterher folgte. Das war das Reittier der Könige und Richter in Friedenszeiten. Haben sie alle so gemacht. Wann ritt man auf Pferden? In Kriegszeiten. Dieser Einzug in Jerusalem ist eine Erfüllung auch der Prophetie von Daniel 9. Ich würde so gerne mal in einem Bibelseminar mit euch über Daniel 9 nachdenken. Wenn ihr das mal seht, auf den Tag genau wird dieser Einzug in Jerusalem in Daniel 9 beschrieben. Auf den Tag genau. Das ist diese Sache mit den Jahrwochen. Auch 600 Jahre, bevor das Ereignis wirklich kam. Das ist hochinteressant. Also, selbst die Jünger, wenn ihr das noch in Erinnerung habt, haben wir gerade gelesen, haben das nicht verstanden damals. Sie sagen, Johannes beschrichtet dann, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Ist nicht mal alles klar. Die Jünger waren 3 Jahre dabei, sie haben es nicht verstanden. Schaut selbst, die Jünger konnten diesen triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem nicht mit Sacharja 9 in Einklang bringen. Manche Dinge brauchen Zeit. Wir wachsen im Glauben. Wir wachsen in der Schrift. Erst nachdem er verherrlicht worden war, das heißt nach seiner Kreuzigung, seiner Himmelfahrt, da standen sie dann nicht mehr unwissend vor den Schriften. Da haben sie die Zusammenhänge verstanden. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt ein bisschen besser diesen Vers. Da erinnerten sie, also die Jünger, sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Also eigentlich hätten die Juden und auch seine Jünger durch den Einzug in Jerusalem erkennen können, dass das wirklich der Messias ist. Er erfüllte alttestamentliche Prophetie. So wichtig war dieser Tag. Dieser Tag hätte der schönste der Geschichte Israels werden können, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und das ist bitter. 11 Kapitel, viel Offenbarung, öffentliches Auftreten. Sie haben es nicht erkannt. Oberflächliche Begeisterung. Und das reicht nie. Wir können Menschen oberflächlich begeistern für irgendwas. Aber es reicht nicht für Nachfolge. Es reicht nicht. Wodurch wird diese oberflächliche und daher auch falsche Erwartung angedeutet? Lesen wir zusammen Verse 17 bis 18 nochmal. Die Volksmenge, die bei ihm war, bezeugte nun, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Warum war die Volksmenge euphorisiert? Wegen dem Wunder. Das heißt, ein Wunder hat diesen Tag auch euphorisiert. Da sind die Schwerpunkte falsch. Das heißt, man sieht nicht mehr das Zeichen auf den Messias hin, sondern man sieht nur auf das Wunder. Wir leben in einer Zeit, wo es sehr ähnlich ist. Wunder, Wunder, Wunder. Dieser Tag ist geprägt von einem Wunder. Wir haben es gelesen in Johannes 11. Und es sieht so aus, dass ein Wunder das Faszinierende war, das Spektakuläre und nicht, worauf das Zeichen hingedeutet hat. Bereits ein Kapitel vorher lesen wir in Vers 45, dass viele Juden aufgrund der Auferweckung des Lazarus glaubten und die waren in Jerusalem und dann heißt es hier, diese bezeugten nun, was? Dass Lazarus auferweckt worden ist. Man kann Vers 17 auch so lesen, die Volksmenge nun, die bei ihm war, weil er Lazarus auferweckt hatte, gab Zeugnis. Das ist vom Text her möglich auch so zu übersetzen. Also ihr merkt, wo die Schwerpunkte dieser Menschenmasse auf einmal waren, da war ein Wunder. Und das verstärkt dann auch Vers 18. Darum waren sie da. Die Volksmenge von Vers 18, die aus Jerusalem kam, hat das Wunder nicht gesehen, sie hat davon gehört, waren euphorisiert. Schaut, auch die, die wir nun schon lange im Evangelium begleiten, diese blinden Blindenleiter, die haben jetzt auch eine Reaktion von sich gegeben. Vers 19, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Was können wir sagen? Was können wir angedeutet sehen? Über diesem Tag stehen dunkle Wolken. Nichts Neues bei der geistlichen Leitung. Nichts hat sich geändert. Sie bleiben bei dem, was sie am Vortag besprochen hatten. Wir haben davon gelesen, Johannes 12. Die Hohenpriester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Das war ihr Problem. Ich möchte eine Randbemerkung machen. Ihr seht hier ein Wort, Welt. Ich möchte euch das nur sagen. Lasst uns mit dem Wort in der Schrift ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ihr seht, dass auch in der Schrift das Wort Welt, griechisch Kosmos, nicht immer gleich alle Menschen in der Welt meint, oder? Richtig? Achtet drauf, wenn ihr Johannes 3, Vers 16 lest. Es ist dasselbe Wort, Kosmos. Meint es alle Menschen in der Welt? Dass alle gerettet werden? Also nochmal, ich versuche nur zu sensibilisieren, dass die Worte wichtig sind. Das Wort Welt in diesem Vers meint nur jüdische Besucher aus allen Teilen der Welt, die jetzt zu diesem Zeitpunkt da waren. Also es ist klar, dass die meisten Menschen der Welt zu dieser Zeit nicht mal was von Jesus wussten. Ihr merkt. Also wir müssen genau hinhören, was mit Welt gemeint wird. Aber wir sehen auch, welchen Einfluss diese Auferweckung nach wie vor hatte. Deswegen berichtet Johannes davon. Das löste etwas aus und es fühlte sich so an, als würde jetzt alle Welt diesem Jesus hinterherlaufen. Einige haben das Wunder gesehen, viele haben davon gehört und jetzt wollten sie Jesus sehen. Und die geistlichen Leiter sind frustriert, sie sind deprimiert. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das zeigt ihre Verzweiflung und wir wissen, wohin das führen wird. Was wir sehen, die religiösen Führer waren ängstlich im Blick auf ihre Popularität. Viele sind nicht mehr mitgegangen. Aus Euphorie wird was? Widerstand. Kennt ihr das, wo du nur euphorisch dabei bist und irgendwann mal ein Punkt kommt, wo du nicht mehr mit kannst? So schnell kann das gehen. Hosianna, kreuzige ihn. Schaut, ich habe oft Christen erlebt, und ich nehme mich mal dazu, die so am Anfang sehr begeistert sind von der Sache, die sehr begeistert sind von der Nachfolge, so vom Christsein. Aber wenn sich dann doch alles anders herausstellt, als man so dachte, dann sind sie auch schnell wieder weg. Kennt ihr das Gleichnis von den vier Jahreszeiten? Wir in der KFB kennen das. Ich stelle es euch trotzdem mal vor. Was ist die vier Jahreszeiten? Haben mit den vier Gs zu tun. Im ersten Jahr, wo du in der Nachfolge stehst oder von mir aus auch in der Gemeinde bist, sagst du, boah, ist das genial. Alles so toll hier. Wow. Dann bist du das zweite Jahr da und du sagst, naja, ganz gut. Alles schon mal gesehen. Das dritte Jahr heißt dann, naja, geht so. Oh, der Leiter, oh, der Mitarbeiter, ach. Oh. Weiß auch nicht, so viel Frust. Und das vierte Jahr heißt dann, gehen wir wieder. Gehen wir wieder. Das gibt's gar nicht mehr. Das Bild vom vierfachen Ackerfeld deutet genau das an. Am Anfang euphorisch dabei sein, aber dann kommen viele äußere Dinge und die Leute brechen ab. Das ist die Gefahr, wenn du euphorisch irgendwo reinspringst, ohne die Grundlage zu haben, an was glaube ich überhaupt. Jesus wird mit seinen Jüngern ab Kapitel 15 über ein Wort reden, das heißt bleiben. Hans-Peter hat es letzte Woche angedeutet. Wenn ihr in mir bleibt. Das Bleiben ist die Grundlage und das wird sehr wichtig sein. Ich möchte mit euch abschließen. Es gibt so Tage, die sind besonders. Da weiß man schon, dass sie besonders sind. Svenstag hier, Hochzeit. Ich habe das Bild gesehen. Sehr schön. Danke fürs Teilhaben lassen. Besonderer Tag. Da weiß man, das ist besonders. An diesen Tagen wünscht man sich Unendlichkeit. Das ist super. Läuft. Aber manchmal kommt es auch anders. Es hätte so schön werden können, aber dann hat es geregnet. Und das ist ja noch harmlos. Es hätte so schön werden können, aber dann hatte er oder sie einen Unfall. Es hätte so schön werden können, aber dann hat er oder sie eine falsche Entscheidung getroffen. Und auf einmal ändert sich alles. Was sah Jesus voraus, als er in die Stadt hineinkam? Was sah er bei seiner Ankunft in Jerusalem? Ich nehme mich nochmal mit rein. Nein, Lukas 19. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Leute, deswegen beten wir um geöffnete Augen, dass wir sehen. Damals blieben sie zu. Und wisst ihr, was Jesus dann weiter sagt? Das ist wichtig gewesen damals für die Juden. Und jetzt gibt er ihnen eine Voraussage. Was wird denn jetzt passieren? Denn Tage werden über dich kommen, nichts von Macht, nichts, jetzt wird er sein Reich aufbauen, nichts. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wann ist das passiert? Wann ist das verwirklicht worden? 70 nach Christus. Da wurde Jerusalem tatsächlich durch die Römer, durch Titus, dem Erdboden gleichgemacht und alle Juden über die ganze Welt verstreut. Es hätte der schönste Tag werden können. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben nicht gewollt. Sie haben es nicht gesehen. Liebe KfBler und Freunde, Glauben heißt nicht entscheiden, sondern Glauben heißt was? Erkennen. Erkennen. Das ewige Leben ist das Erkennen dieses Jesus. Ich nehme mal was vorweg, in Johannes 17, da betet Jesus und er sagt diesen Satz. Er redet zu seinem Vater: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Das ewige Leben ist das Erkennen dieses Jesus, das Erkennen des Messias. Darum geht es. Erkennen ist keine Entscheidung. Ein Blinder, der plötzlich sieht, entscheidet sich nicht fürs Sehen. Er sieht einfach. Ein von Gott Geretteter weiß sich einfach gerettet. Er weiß es einfach. Er hat erkannt. Er ist nicht überwältigt von dem, was er mit seiner Entscheidung Gott Gutes getan hat. Er hat Gott nichts Gutes getan, sondern davon, was Gott an ihm Gutes getan hat. Das hat er erkannt. Johannes schreibt einen Brief später. Ich muss doch mal kurz den Vers noch mit euch lesen. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Weil sie ihn nicht erkannt hat. Warum ist das so wichtig, dass wir uns auch in dieser Adventszeit daran erinnern? Ich möchte damit abschließen, mit diesem letzten Gedanken. Leute, wir gehen alle auf so einen Tag bereits wieder zu. Daran soll euch Advent erinnern. Die, die Gott so erkannt haben, das sind die, die auf diesen Tag der Ankunft des Messias warten, und zwar mit Freude, ohne Furcht, und die sich daher auch vorbereiten auf diesen Tag, nicht so wie die Juden damals. Johannes hat hier zitiert: Fürchte dich nicht, dein König kommt, Johannes 12. Christen und messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben, leben wortwörtlich in einer weiteren Adventszeit. Wisst ihr das? Seid euch dessen bewusst? Ja, seid ihr. Aber es geht manchmal unter. Wir haben Sacharja 9,9 in Johannes 12, Vers 15 zitiert gesehen, aber habt ihr auch die Unterschiede gesehen? Sacharja prophezeit diesen Einzug in Jerusalem und sagt was? Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Wie ihr lesen könnt, die Worte "fürchte dich nicht" stehen in Sacharja gar nicht dabei. Das hat Johannes aus Jesaja 40, Vers 9 dazu genommen. Sie stehen nicht im Text von Sacharja. Da steht: Frohlocke sehr, juble laut. Und in Sacharja 9 steht auch nicht, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er. Das steht da, steht in Johannes nicht. Warum? Weil die Bezeichnung des Messias als gerecht und ein Retter hat Johannes weggelassen, denn Gerechtigkeit erfordert ein Gericht und das hat Jesus damals nicht getan. Er kam, warum? Um die, welche Frage zu klären? Die Schuldfrage. Aber Sacharja sagt noch mehr. Und damit nehme ich euch ein bisschen mit hinein nochmal in die prophetische Vision, die er hat. Das, was in Sacharja 9 vorausgesagt wurde, geht weit über die Zeit auch von heute hinaus. Dieser Messias wird wiederkommen als Richter und Retter. Woher wissen wir das? Johannes hat in Kapitel 12 mehr ausgelassen. Er hat den Vers 10 ausgelassen von Jesaja. Den lassen wir nicht aus, weil das ist jetzt unsere Zukunft. Pass auf, er sagt in Vers 10, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem ausrotten und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden. Und er wird Frieden reden zu den Nationen und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Ist das damals passiert? Steht das noch aus? Ich glaube ja. Das heißt, Vers 10 ist definitiv noch nicht passiert. Was sollten wir aber erwarten, wenn wir hier sehen, dass sich die erste Verheißung von Vers 9 erfüllt hat? Dass sich die auch erfüllt. Das ist aber noch unsere Zukunft. Das ist jetzt 2600 Jahre her und Sacharja hat eine Vision gehabt, die weit über unsere Zeit hinausgeht. Der Prophet sprach vom Anbruch des tausendjährigen Reiches, wenn der Messias wiederkommt und tatsächlich dann das hier auf dieser Erde tut, regieren wird. Hier auf dieser Erde. Das heißt, dieser erste Einzug in Johannes 12 war nicht auf einem großen Pferd, einer gewaltigen Zeremonie, sondern auf einem Esel. Da trug Jesus keine Krone. Kein Schwert. Aber das nächste Mal, deswegen bereitet euch vor, das nächste Mal, wenn Israel seinen König und die ganze Welt den Herrn der Welt sehen wird, dann wird es anders sein. Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und er darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Adventszeit. Ihr lebt in einer Adventszeit. Das heißt, auch die Aussage in Sacharja 9, Vers 10 wird sich erfüllen. Man spricht da von einer, haben wir ein bisschen Bibelschule so nebenbei, Berggipfelprophetie. Hat das jemand schon mal gehört? Okay, Berggipfelprophetie. Das heißt, da wird eine zeitlich weit auseinanderliegende Sache in zwei Versen sehr dicht zusammengepackt und du siehst gar nicht die Zeit dazwischen. Was ist denn die Zeit zwischen Vers 9 und Vers 10? Gemeindezeit. Das heißt, Sacharja sieht den einen Gipfel, Sacharja 9, dann sieht er einen höheren Berg, noch 10, aber im Tal, diese Zeit hat er nicht gesehen. Die steht noch aus. Diese Zeit wird enden, wenn der Messias dann kommt. Also, ich möchte euch ermutigen, diese Adventszeit auch zu nehmen und euch zu erinnern, dass wir genau wie die Juden damals auf die Ankunft warten. Und besser, wir bereiten uns vor, oder? Und wir sind besser vorbereitet. Es hätte damals der schönste Tag werden können. Der ewige Gott kommt in Raum und Zeit, aber er setzt auch Fristen, Einzug in Jerusalem. Sie haben ihn nicht erkannt. Vorbei, zu spät. Wir sollten uns ermutigen, es nicht so zu machen wie die Juden. Oh, Jesus, noch ein Zeichen. Jesus, noch mal was sehen, noch mal diskutieren. Jesus, bin noch nicht ganz sicher. Ja, aber... Hebräer 3, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Schaut, das macht auch unser Anliegen als Kirche für Bruchsal so dringend. Es geht um das Erkennen des Messias, dass Menschen das wahrnehmen. Wir gehen auf eine großartige Zukunft zu, aber wir sollten uns vorbereiten. Daher nochmal, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Ihr habt heute wieder eine Predigt gehört und sie lädt zum Glauben ein. Zum Glauben. Und darum geht es auch in dieser Adventszeit, Glauben. Abschließendes Wort, Offenbarung 22, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, mit allen Heiligen. Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser Wartezeit leben, dass nichts und niemand diesen Tag verhindern kann, dass du wiederkommst und dass du die Kontrolle hast und dass du auch eines Tages die Machtfrage ein für alle Mal klären wirst. Wir glauben, dass du regierst. sind aber auch sehr dankbar für den Weg, den du zuerst gegangen bist, um unsere Schuldfrage zu klären. Wir wären verloren, wenn du das nicht getan hättest. So danken wir dir für die Hoffnung, die du uns gegeben hast, dass du der Messias bist, dass du der Christus bist, dass du der König bist und dass sich dein Wort erfüllen wird. Amen.